Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 110. FC Barcelona. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielfrei, den Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt mein alter Freund Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Alles klar?
Alles gut. Du Agent-Provokateur sitzt mir da gegenüber mit deinem Arsenal-Leiberl.
Sei froh, dass ich nichts von Agent-Provokateur anhabe.
Da habe ich nicht tatsächlich so noch nicht gesehen, aber es stimmt. Ich bin froh, dass du Adelmann-Leiberl anhast.
Siehst
du
das? So schmeckt es, ja.
Aber andererseits wäre es vielleicht für unsere Kicks gut. Weil, lieber Alex Stegisch, ich liefere dir gerade eine Steilvorlage.
Ja.
Den tollen Spielfrei-Podcast gibt es ja nicht nur zum Hören.
Es gibt ihn jetzt auch zum Anschauen. Also eh schon zum zweiten Mal, beim letzten Mal haben wir uns nicht gesagt, traut vor, ist was daneben geht, dass wir uns nicht komplett lächerlich machen. Aber nachdem das nicht nur geklappt hat, sondern sehr wunderbar geklappt hat, werden wir das jetzt beibehalten.
Genau.
Unser guter Freund und Verantwortlicher für alle technischen Wunderwerke, Robert Schwarz, sorgt jetzt also nicht nur für die Audio, sondern auch für die Videoqualität. Und wir finden, das kann sich sehen lassen.
Das kann. Also, falls ihr da draußen gerade Podcast hört und euch wundert, ob da oder euch fragt, ob der gute Alex Stegisch tatsächlich in Nylons und Strapsen mir gegenüber sitzt, schaut jetzt einfach auf YouTube ein und schaut sich das Ganze an.
Also für alle, die jetzt abgeschreckt sind, ich habe ein Arsenal-Trikot.
Okay, gut. Ja.
Du, wer nicht drucken kann, der sitzt mit dem Handy drauf, für alle, die uns zuschauen. Also eigentlich haben wir unsere Notizen ja beim letzten Mal was ausgedruckt. Du hast mittlerweile so schlau gewesen, du hast ein Tablet deiner Wahl mit. Bei mir hat es weder fürs eine noch fürs andere gereicht. Jetzt habe ich mein Handy so notbedürftig in der Hand, also ab und zu muss ich kurz was ablesen.
Ja, du schaust immer so ein bisschen rein mit deinem Handy in der Hand, wie wenn es irgendwie was Besseres zu tun hätte, das mit mir gerade aufzunehmen.
Das ist ein Benefit, dass ich nebenbei was anderes machen kann.
Ja. Episode 110, lieber Alex Stegisch. Wir greifen heute in die oberste Schublade, wenn man so will. Ja. Und zwar widmen wir uns einem der ganz, ganz Großen, und zwar dem FC Barcelona.
Du meinst der ganz, ganz Großen, wenn es darum geht, Geld auszugeben, das nicht haben, oder?
Genau. Nein, aber tatsächlich haben wir gesagt, heute wagen wir uns heran an diesen Branchengrösus aus Spanien. Und jetzt müssen wir aber vielleicht ganz kurz am Anfang schon mal einordnen. Wir beide sind natürlich immer on point, das wissen wir. Aber einen ganzen FC Barcelona in einer Episode abzuhandeln, ist auch schwierig. Mhm. Vor allem, nachdem es ja sehr viel zu reden und diskutieren gibt. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir das heute so machen, wir werden uns auf zwei Themen konzentrieren. Und jetzt klingt es ein bisschen wie in einer Deutschstunde. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Identität und mit dem Thema Zukunft, lieber Alex Stegisch. Wie geht's dir damit, wenn ich das sage?
Ja, es sind beides Wörter, wo ich noch ein bisschen nachdenken muss, was das genau bedeutet. Aber das Gute ist, das habe ich vom Vorfeld der Sendung schon gesagt, es ist eigentlich ziemlich wurscht, was du mal hinwirfst. Ich sage zu allem irgendwas.
Genau, das ist das Schöne.
Ich bin das Gegenteil vom Schwamm.
Wenn einer Tischtennis spielt,
ja.
Aber die Platten sind aufgekloppt. So
ungefähr. Boing flippt man.
Ja, so ungefähr führt sich das Podcast auf.
Ja, sehr gut.
Ich spiele darüber, die kriegen bald zurück. Nein, aber tatsächlich, wir werden uns heute anschauen, unter all diesen vielen Themen, die man über den FC Barcelona zu reden hat, schauen wir uns an, was hat der FC Barcelona mit der katalanischen Identität zu tun und welche Dimension von El Clásico, das vielleicht viele noch nicht kennen, sich auch im Politischen widerspiegelt. Und über das werden wir reden. Und wir werden uns natürlich anschauen, die Gegenwart des FC Barcelona und auch die Zukunft. Weil ob die Zukunft so rosig ist und so erfolgreich sein wird, wie die Vergangenheit es war, das werden wir sehen. Weil im Moment sitzen sie tatsächlich auf einem, ich sag's jetzt einmal, nicht so sonderlich gut aufgehenden Business
Model. Das ist übrigens ein Sprechcoaching-Tipp, den du gerade indirekt gegeben hast. Wenn man bei Fragen ein bisschen ins Rudern kommt und nicht genau weiß, was man sagen soll, sagt man etwas aus der Vergangenheit, etwas aus der Gegenwart und etwas aus der Zukunft. Automatisch ist das aus der pipi-feines Statement.
Okay, das heißt, coachst du mich gerade?
Was?
Aber du coachst mich jetzt
nicht. Nein, jetzt nicht direkt, aber du hast unseren Hörerinnen und Hörern einen Coaching-Tipp gegeben.
Okay, ja. So bin ich.
Also, heute sprechen wir über Barcelona, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sozusagen. Und davor schauen wir aber, was in der Fußballwelt alles so geschehen ist. Stefan, erzähl dir gleich mal eine Geschichte von Napoli.
You had my curiosity,
but genau, you have my attention. In unserem wunderbaren Drehbuch-Skript steht drinnen Victor Osimhen. Mhm. Das wird würde ich sagen, ist vielleicht mittlerweile sogar schon der größte Spieler Napolis nach Maradona.
Du
kannst dir das nicht vorstellen, was in Napoli aktuell passiert. Der ist tatsächlich auf Häuserwänden aufgesprayt. Der ist in diesen Vitrinen, die wir nur mit Maradona kennen.
Also
hat den Mertens überholt, glaube ich.
Ja, aber da gibt es dann auch einen Marek Hamšík und so weiter. Auch Marek Hamšík prangt auf sehr vielen
Hamšík. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden, zumindest der Gegenwart, wahrscheinlich der jetzige Mannschaft, der ist jedenfalls.
Er ist ja hier.
Und er ist ja noch verhältnismäßig sehr, sehr jung und europaweit gesehen wahrscheinlich einer der interessantesten Stürmer, nebst so Größen wie Haaland und Mbappé, nehme ich mal an. Und der war jetzt da ziemlich erbost aufgrund des Social-Media-Auftritts von Napoli. Die haben nämlich ein Video mit ihm gemacht, wo sie sich quasi direkt über ihn lächerlich machen, also seine Stimme verzerrt haben, seine Stimmgeschwindigkeit verdreht haben und so Gelaber eingebaut haben von wegen Kokosnüssen und dass er Kokosnüsse sucht und so. Und das haben sie halt gepostet. Und alle Leute haben sie gedacht, rassistischer Eklat natürlich. Was passiert da in Napoli? Was geht da ab? Wollen sie denn loswerden? Eigentlich wollten sie ja seinen Vertrag verlängern und nicht den Spieler verkraulen. Und dann hat sie ausgestellt, dass der Social Media Manager offenbar einem TikTok-Trend einfach gefolgt ist. Jetzt bist du ein bisschen ein TikToker, glaube ich. Noch viel weniger. Du schüttelst deinen Kopf. Da gibt es ja immer wieder so Trends, wo man so Sachen so reenacted sozusagen, ja.
Ja, ich bin nach den ganzen Tänzen habe ich aufgehört und nach der Ice Bucket Challenge.
Ich glaube, die Ice Bucket Challenge war weit vor TikTok, aber ist wurscht. Ja, für die jüngeren Hörerinnen da draußen, es hat eine Zeit lang gegeben, wo sie Leute einfach so random über den Kopf Eis, Wasser drüber gehört haben. Machen wir jetzt nicht. Nein, jedenfalls war das so ein komischer Trend und das geht sich halt dann doch nicht aus, dass man einen TikTok-Trend hernimmt und versucht, den in die weite Welt rauszutragen, weil es kann halt sein, dass man da sehr schnell einfahrt.
Ja, und da sind wir wieder beim Bildungsthema, dass solche Sachen vielleicht auch durchschaust und den nicht einfach blind auf Reichweite vielleicht.
Oder das aufbringen.
Sondern dass du gewisse Sachen kennst. Ja, tatsächlich war mir das gar nicht bewusst. Das werde ich mir wahrscheinlich im Nachhinein noch anschauen.
Ja, wir schauen, dass wir das auch in unseren Newsletter, den Steilpass packen, damit die Leute wissen, was wir da reden. Und vor allem kann man das mit Videos natürlich sehr viel besser darstellen, als wir das jetzt besprechen können. Das Gute ist, also für alle Napoli und Osimhen-Fans, es hat sich mittlerweile halbwegs aufgeklärt. Der Osimhen hat dann nach dem ganzen Ding hat er ein Tor geschossen, hat dann zuerst nicht richtig gejubelt und hat mal gesehen, er war sehr, sehr verhalten und so. Aber es hat jetzt eine Aussprache gegeben und das Statement und bla 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 und alles läuft wieder. Okay. Aber sehr viel Drama in der Fußballwelt
ausgelöst durch Social Media. Und zeigt wieder mal, wie der, keine Ahnung, Junior Social Media Manager auch für ein Chaos sorgen kann.
Wahrscheinlich nicht mal beim Club beschäftigt, vermute mal.
Ja. Ich habe noch was mitgebracht, zwei Dinge.
Bitte.
Und zwar einerseits habe ich offiziell jetzt da den Gewinner des Transferwahnsinns gekürt. Für mich selbst.
Sind die Gewinner der Fans zufällig?
Nein.
Komisch.
Ich hab jetzt entschieden, wer der Gewinner ist und dir sage ich es, weil wir dann in dieser intimen Runde da zusammensitzen. Yannick Carrasco.
Okay.
Weißt du warum?
Ich spielt ja wieder bei Atletico Madrid.
Nein, hat ja bei Atletico Madrid.
Ich ja.
Aber Yannick Carrasco hat etwas geschafft und zwar ist er dem Ruf des Gelds nicht einmal, sondern zweimal sehr erfolgreich gefolgt.
Aha.
Weil Yannick Carrasco ist ja damals 2000, also der ist jetzt da gerade 30 geworden, Anfang September,
wie ich noch gesagt habe. Wie jung der noch ist,
ja. Der ist Anfang gerade 30 geworden und der ist jetzt 2018 im besten Fußballeralter, damals im 25, nach China gegangen, wie in China der Goldrausch ausgebrochen ist.
Ja.
Ist dann wieder zurückgekommen, nach einer Zwischendurch war er verliehen an Atleti. Jetzt war er wieder zurück bei Atleti und hat dort als Stammspieler gespielt und ist jetzt natürlich nach Saudi-Arabien gewechselt, weil auch dort ist natürlich Goldrausch ausgebrochen. Das heißt, Yannick Ferreira Carrasco hat es geschafft, zweimal ganz vorn dabei zu sein, wenn es ums Abheben vom Geld geht.
Also er ist vorn dabei.
Ja, er ist jetzt mit im besten Fußballalter mit 30 zu Al-Shabaab gewechselt und spielt, also nicht einmal zu einem von diesen großen vier, die vom Public Investment Fund geführt oder geleitet werden, sondern ist zu Al-Shabaab gewechselt. Ich glaube, das sind Saudi-Arabien, wenn ich jetzt keinen Blödsinn habe, aber ich bin mir ziemlich sicher. Mhm. Auf jeden Fall gratuliere, weil er zweimal so hergegangen und hat dem offensichtlich sehr erfolgreich dem Ruf des Geldes gefolgt.
Ja.
Das ist das Erste. Und das Zweite, jemand, der nicht immer dem Ruf des Geldes folgt, super Überleitung, ist der FC St. Pauli.
Ja. bald hinfallen.
Ja, und auch die haben natürlich immer wieder das Spannungsfeld aus Kommerzialisierung und Identität, das wissen wir. Haben wir ja in einer unserer, ich weiß nicht, ob es noch immer die bestgehendste Episode war in der Spielfrist-Historie.
Vorne dabei,
auf jeden Fall. Und der FC St. Pauli hat jetzt etwas gemacht, wofür ich ganz persönlich meinen Hut ziehe. Und zwar haben sie Spielerberater im Nachwuchsalter verboten bei ihnen am Gelände. Das heißt, sie verhandeln nicht mehr mit Spielerberatern im Nachwuchsbereich, am Vereinsgelände oder sonst irgendwo. Sie verhandeln nur mehr mit dem Spieler selbst und dessen engsten Angehörigen. Was natürlich dazu führen kann und wahrscheinlich auch wird, dass gewisse Talente nicht mehr potenziell zu St. Pauli wechseln, weil einfach der Berater sagt, wenn die mit mir nicht reden, brauchst du da nicht hingehen. Aber ich finde es ein extrem lohnendes Beispiel, den hoffentlich irgendwann noch viele nacheifern werden, weil die Absurdität von Spielerberatern haben wir ja schon in vielen Bereichen besprochen, aber natürlich wie ethisch äußerst zweifelhaft das mittlerweile auch im Nachwuchsfußball passiert, bis ganz runter zu den ganz, ganz Jungen, das ist ja auch bekannt. Ja. Und dass du ein Club einmal hergeht und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, und das im wahrsten Sinn des Wortes mit dem Beginn unseres Vereinsgeländes endet euer Zuständigkeitsbereich, finde ich großartig.
Gefällt mir ganz sehr gut.
Ja, finde ich richtig gut. Und würde mich freuen, wenn dort bei dem Ganzen noch nacheifern werden.
So ein Thema müssen wir natürlich noch kurz besprechen, was am Wochenende wahrscheinlich auch dir ein bisschen gestriffen hat zumindest. Hast du geschaut, Spurs gegen Liverpool?
Tatsächlich habe ich es mir nur ein bisschen angeschaut,
aber ich bin nicht dazugekommen. Den Skandal, beziehungsweise muss man eigentlich sagen, die Skandale hast du wahrscheinlich mitgekriegt, oder?
Jein.
Okay.
Ich bin nur VAR habe ich gelesen, war wieder mal ein Thema.
Ein Thema ist die Untertreibung des Jahrtausends. Also es wird ja aktuell gerade noch recherchiert, das heißt, es gibt noch keine finalen, letztgültigen Stimmen. Aber de facto war der Diaz von Liverpool, wie er das Tor geschossen hat, nicht im Abseits. Das steht fest, er war nicht im Abseits. Der VAR hat aber eingriffen. Die VAR-Schiedsrichter haben aber keine Linie gezogen. Und der Schiedsrichter dann auf Abseits pfiffen gegeben. Ja. Jetzt ist aber so, dass der Schiedsrichter, soweit ich es verstanden habe, aktuell auf dem Standpunkt beharrt, naja, VAR hat eingriffen, es war Abseits. Ja. Der VAR-Schiedsrichter sagt aber, naja, war ja offensichtlich nicht im Abseits. Wir haben nicht einmal Linien gezogen.
Ach so, das heißt,
so,
nicht gescheit miteinander geredet, oder was
jetzt nicht, war? Ja, so wird es jetzt einmal zumindest behauptet. Ich glaube, das ist ein sehr guter Exit für den Schiedsrichterverband ist, ja. Weil ansonsten war es einfach Arbeitsverweigerung. Also, es wird jedenfalls als Human Error klassifiziert. Es wird alles Mögliche diskutiert. Sehr, sehr schlechte Leistung der Schiedsrichter, das muss man sagen. Und dann kommt noch dazu, dass das Schiedsrichterteam nicht ordentlich ausgerostet war, weil sie zwei Tage vorher beim Gig in Saudi-Arabien waren.
Wirklich?
Haben dort pfiffen, sind kurz einmal hingechattet und wieder zurückgechattet.
Nicht gut.
Und jetzt wird natürlich heiß diskutiert, wie man mit sowas umgehen muss. Ja, steht alles im Raum. Ich habe heute sogar tatsächlich schon gelesen, dass es offenbar irgendwie eine Möglichkeit geben könnte, das Spiel neu auszutragen.
Okay, ja, das wäre natürlich aus Börs-Sicht bitter.
Ja, und die zweite Geschichte, was natürlich sensationell arg ist, ist die rote Karte, die der Curtis Jones gekriegt hat. Hast du das mitgekriegt oder
nicht? Nicht.
Und zwar ist er irgendwem von den Spurs mit den Stoppeln halt den Schienbein reingekretscht. Und es hat brutalst ausgeschaut im Standbild, also so, als ob er da ein Schienbein abtritt. Das Problem war nur, wenn man nicht das Standbild gesagt hat, was das Einzige war, was der Schiedsrichter zum Sehen gekriegt hat, hätte man gesehen, dass der Curtis Jones auf den Ball draufgestiegen ist, über den Ball drüber gerutscht ist und dann den Schienbein rein. Mhm. Also ein klassisches Missgeschick sozusagen. Mhm. Und das wäre niemals eine rote Karte gewesen, wenn man halt die ganze Spielszene gesagt hat. Und dann denke ich mir schon, es wird so viel geschimpft vom VAR, aber letztlich sind es ganz oft Anwendungsfehler. Es sind Leute, die mit der Computertechnik nicht gut zurechtkommen. Es ist das Regelwerk vielleicht noch schwammig, weil ich verstehe ja nicht, warum man sich bei so kritischen Entscheidungen nur Standbild anschaut. Man muss ja immer die gesamte Szene anschauen.
Ja, ich meine, ein Standbild beim Abseits macht vielleicht schon Sinn, aber jetzt da bei Fouls oder was auch immer, ist es mitunter lächerlich.
Ja.
Und das hast du in jeder Liga, glaube ich, dieses Thema.
Ja, also VAR bleibt spannend. Wir sind ja prinzipiell, haben wir uns einmal als Befürworter positioniert. Ich glaube, da bleiben wir auch dabei.
Naja, mal schauen. Aber ich habe mich noch nicht ganz entschieden.
Okay. Aber sie machen es uns nicht leicht, ja. Das steht jedenfalls fest. So, lieber Stefan, aber genug geschwafelt, es ist Zeit, um was zu trinken.
Yes.
Das Getränk der Episode.
Das ist jetzt ja schon schön, dass wir ein Videopodcast sind. Jetzt kann man das immer als so ein bisschen zelebrieren. Warte, ich greife unter unseren Tisch.
Was hast du denn Gutes mitgebracht? Ich sehe Dosen. Oh, danke schön. Oh, gut gekühlt.
Die Zukunft beginnt hier, hätte ich gesagt, weil das ist nämlich Mineralwasser aus der Dose. Das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gesehen oder gehört. Also stimmt, es gibt ja dieses Liquid Death, nennt sie das, also dieses Getränk mit dem besten Marketingbudget hinter Red Bull ungefähr.
Ja. Yeah.
Und dem tun schon seit Ewigkeiten, ich glaube, Leitungswasser, das aus Österreich importieren,
yeah,
in Dosen Apfel und Amerika verkaufen.
Okay, cool. Weil ich war vor kurzem in Spanien und ich habe dort Modern Water getrunken.
Okay.
Es war einfach Leitungswasser.
Ja.
Oder stilles halt zumindest.
Und das, glaube ich, was aber wir da haben, ist, soll prickelnd sein. Namen verraten natürlich nicht, solange wir keine Kohle aus der Werbung kriegen. Und es hilft für das Immunsystem. Es schmeckt nach Apfel und Himbeere und beinhaltet unter anderem Vitamin B6, B12 und Zink.
Zink ist super wichtig. Jetzt kommt ja die Grippesaison.
So, lieber ein bisschen so ins Mikro halt, das schön zischt, ja.
Es kommt die Grippesaison, deswegen muss man Vitamin C, muss man mit Zink zusammen einnehmen.
Cheers, lieber Stefan.
Prost. Ich mag es.
Achso,
das ist gar nicht schlecht, ja?
Ja?
Mhm. Haltest du jetzt einfach das so in die Kamera, oder was das jeder
will? Ich habe es nicht in die Kamera gehalten. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wir haben ja so viele Kameras bei uns im Studio.
Köstlich.
Ja, sehr erfrischend. Kann man machen. Ich muss jetzt allerdings gestehen, ein Bier ist besser.
Ja, du hast da
kein Problem. Wer uns kennt, wir nehmen meistens spät abends auf. Zu dem Zeitpunkt ist auch ein Bier.
Ist der Stegisch schon so betrunken?
Das stimmt nicht.
Deswegen muss er meistens irgendein Mineral
trinken. Stopp. Wie gesagt, wir kommen lieber zu unserer nächsten Rubrik.
Wird die Sendung heißen, die Großen,
Yes, ja. Und heute haben wir es uns leicht gemacht auf den ersten Blick und dann aber eigentlich doch nicht. Die großen 10 Basel-Legenden. Zuerst habe ich mir gedacht, passt, aber 5 Namen fertig. Dann bin ich mal draufgekommen, okay, von den Listen von 15 Namen muss ich ein paar überstreichen.
Ja, und das kommt dazu, wie immer sind unsere großen 10 natürlich höchst subjektiv.
Ja.
Das heißt zumindest, ich ignoriere alles, was vor meiner Geburt passiert ist und ich ignoriere grundsätzlich alles, was vor meiner fußballerischen Sozialisierung
stattgefunden hat. Du sagst, du ignorierst alles, was vor deiner Geburt passiert ist und alles, was danach passiert ist.
Nein, vielleicht erkläre ich ganz kurz für alle, die zum ersten Mal unseren großen 10 horchen. Das funktioniert so, der Alex und ich haben in jeder unserer Episoden ein Thema unserer Wahl, zu dem wir die großen 10 küren. Das heißt, der Alex hat 5 Plätze, ich habe 5 Plätze, gemeinsam ergibt es die großen 10. Wir wissen beide jeweils nicht, was der andere hat. Dadurch kommt es immer wieder zu den einen oder anderen Überschneidungen oder Überraschungen. Genau, lieber Alexander, 110 ist die heutige Episode. Du merkst dir, wer anfangen darf.
Ja, immer wenn es gerade ist, darf ich dran.
Okay, wenn es gerade ist, darf dann Alexander anfangen. Also bitte, lieber Alexander, was ist dein Platz 5 der großen 10 Barca-Legenden?
Du hast schon folgerichtig angemerkt, dass das natürlich sehr subjektiv ist. Es gibt aber einen Menschen, der objektiv leider drauf sein muss, egal wie, finde ich zumindest. Und das ist der Lionel Messi und darum habe ich ihn jetzt auf Platz 5 genommen.
Bravo, sehr gut. Damit können wir das schnell machen, ich habe das ganz das Gleiche gemacht. Weil ich mir dachte, sicher, wir kennen nicht, weil sonst würden wir uns endgültig jeglicher Form von Glaubwürdigkeit entziehen, wenn wir Lionel Messi nicht drauf haben. Deswegen habe ich ihn schnell auf Platz 5 gemacht, dass er drauf ist.
Meine Rede, es macht auch Sinn. Er ist natürlich eine Barca-Legende, er ist eine Legende des Spiels.
Ja.
Generationen nach uns werden da über einen Messi reden, wie wir es über einen Maradona dann haben.
Ja.
Bis auf das, dass er nicht so schneidig war wie der Maradona. Ja. Niemand ist so schneidig wie der Maradona. Ja.
672 Tor in 778 Spiel.
Ja.
Habe ich mir aufgeschrieben. Die zwei. Also ist kompletter Irrsinn.
Ich möchte nochmal darauf anmerken, dass er in einer Saison über 90 Pflichtspieltore gemacht hat. 90. Ja. Sind alles Werte, die kaum messbar sind für unsere Gehirne zumindest. Ja. Gut, dann kann also, ich schon weitermachen
mit Platz 4. Alex Stegisch, Hirnherd auf bei hohen dreistelligen Zahlen.
Bei hohen zweistelligen.
Gut, Alexander Stegisch, was ist dein Platz 4 der großen 10 Barca-Legenden?
Es gibt einen Spieler, der eigentlich unendlich gut ist und der im Schatten von Messi einfach nicht die Anerkennung gekriegt hat, die er verdient hat. Und das ist der Andres Iniesta.
Mhm.
Das war ein Spieler, der seinerzeit mehr als voraus war, der in jeder Mannschaft ausgestochen wäre. Ich glaube, der verdientermaßen hätte Weltfußballer werden müssen, hätte es da nicht nur angegeben, der ständig nur eins drauflegen hat müssen. Also für mich ist Andres Iniesta ein sensationell geiler Spieler. Das ist die ultimative Form von Andrea Pirlo, das ist die ultimative Form von Kevin De Bruyne. All diese Leute können ihm das Wasser kaum reichen zu einem Zeitpunkt, wo er so auf seinem Top-Level war.
Muss ich sagen, akzeptiere ich. Ist eine gute Entscheidung.
Ja.
Mein Platz 4?
Ja, bitte.
Immer noch, ich kann es nicht immer nur ganz so obvious machen. Mein Platz 4 ist eine ganz persönliche Entscheidung. Henrik Larsson.
Ah, ja.
Ist einer meiner Top-Basel-Legenden, obwohl er nur ein Jahr bei Basel gespielt hat, oder ein Jahr. Zwei Jahre. Aber er war zu dem Zeitpunkt, wie er gekommen ist von Celtic, war er der Spieler, den ich einfach extrem cool gefunden habe. Er ist 2004 ist er von Celtic zu Barca gewechselt und hat dann zumindest in den zwei Jahren eine gute Rolle eingenommen. Er war in Cannstatt und Weise ganz vorn dabei, hat, glaube ich, 19 Tore in 59 Spielen erzielt. Also faire Statistik, aber mit all diesen Größen, die sonst unterwegs waren im Club, kann er nicht mithalten. Aber trotzdem ist er für mich, es schwingt sein Erbe von Celtic mit, es schwingen die Rasterlocken mit und es schwingt mit, dass ich zu dem Zeitpunkt ungefähr, glaube ich, 16, 17 Jahre alt war und den einfach extrem cool fand. Gehabt, bis 16, 17 Jahre. Nein, tatsächlich, nein. Ich habe eher so Naturwürden gehabt.
Alter Menschen, wenn ich mich erinnere.
Aber ich habe noch Haar gehabt damals.
Ja. Du hast jetzt auch noch
ein paar.
Ja, danke. Ja.
Das war mein Platz 4. Lieber Alexander, was ist dein Platz 3 der großen
Basel-Legenden? Es gibt einen Menschen, der es geschafft hat, und das wird mir für immer in Erinnerung bleiben, wir haben über das, glaube ich, schon öfters geredet, wenn du 3 Tore im Bernabeu schießt und die Leute dir Standing Ovations geben, dann weißt du, dass das was Besonderes ist. Das ist ein Spieler, der kaum so sehr jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann wie sonst jemand. Es geht um Ronaldinho. Er ist einfach der Spieler, der für Spielfreude steht, wie kein zweites. Also ich kann wirklich sagen, bei all diesen Legenden, die es gibt, egal ob Pelé, Maradona etc., niemand schafft es dir, so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wie der Ronaldinho das kennen hat. Und dieser Abend, wo er da 3 Tore in der ersten Halbzeit, glaube ich, sogar geschossen hat, in Bernabéu gegen Real, und die Leute einfach aufgestanden sind und klatscht haben, das war einfach so einprägsam für mich. So was Besonderes. Und ja, ich habe ihm einfach irrsinnig gern zugeschaut.
Ja, finde ich gut dabei.
Was ist auf Platz 3?
Mein Platz 3, One Club Legend, Carles Puyol.
Ah, ja.
1999.
Häng mich gleich ein, das ist nämlich mein Platz 2.
Okay, super. 1999 bis 2014. 15 Jahre bei Barca, 593 Spiele. Also für mich einer ganz der großen. Das heißt, du hast deinen Platz 2 schon genannt.
Ich habe meinen Platz 2 schon genannt. Wie du sagst, Carles Puyol ist. Das ist der Typ, der für mich, wenn der Ronaldinho da ist, der für Freude steht, steht er für Fairness. Ewig harter Verteidiger, keine Frage, aber also so ein Moment, der sich eingeprägt hat, der Piquet wird vermeintlich mit so einem Feuerzeug ein bisschen angeworfen und tut da herum und der Puyol nimmt ihm das Feuerzeug weg, schmeißt es aus und sagt, gehen wir spielen.
Ja.
Und ja, so gehört es das und Puyol ist einfach Legende.
Was macht denn der eigentlich, weiß man das? Ist der Trainer oder ist er einfach, keine Ahnung, mit dem Kopf durch die Wand Typ?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist er so einer, der einfach so sagt,
Wrestler,
ich habe alles erledigt und ja. Chill jetzt aber ein bisschen. Das können wir recherchieren, beziehungsweise, wenn ihr da draußen solche Sachen wisst, dann schreibt es uns doch an redaktion@spielfrei.at. Wenn ihr sonst Ideen habt, Anregungen, Wünsche, positive Kritik, negative brauchen wir eigentlich nicht, dann schickt uns die ebenfalls durch und ja, bewerten, Sterne da lassen, das taugt uns euer
Bitte. Und vor allem würde ich es wirklich cool finden, wenn sie uns das schickt, weil dann ersparen wir uns auch Google-Suche.
Genau.
Ja, dann brauchen wir nicht suchen, was.
Weil
was
die Leute immer so tun, als ob das so einfach wäre. Es ist nicht immer so
einfach. Nicht so einfach. Ja. Apropos nicht so einfach, wer es auch nicht immer einfach gehabt hat, war mein Platz 2. Patrick Kluivert.
Oh, ja.
War neben Ronaldo, R9, mein Jugend-Top-Lieblingsstürmer. Ist kein Begriff, den es so gibt, Top-Lieblingsstürmer.
Jugend-Top-Lieblingsstürmer.
Jugend-Top-Lieblingsstürmer. Aber Patrick Kluivert habe ich immer extrem cool gefunden. Ich weiß nicht warum.
Ja, aber
verstehe, ein cooler Kicker.
Ja.
Und der hat doch zumindest von 98 bis 2004 bei Barca gespielt. In einer Zeit, und das muss man vielleicht mal den Jüngeren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, in einer Zeit, wo Barca noch nicht, also ich meine, Barca war immer groß, aber jetzt nicht diese europäische Wucht entwickelt gehabt hat.
Ja.
Bei 98 bis 2004, Patrick Kluivert hat nur einmal die Meisterschaft gewonnen, das waren im Grunde seine Titel.
Mhm.
Das heißt, da wurde Barca der ewig lang keine Champions League gewonnen gehabt, bis sie dann 2006 die Champions League wieder gewonnen haben. Und dann haben sie ein bisschen Dominanz entwickelt, ja, mit, glaube ich, 4 Champions League Titeln in kurzer Zeit.
Ja.
Aber das war schon so, diese Phase 98 bis 2004, da waren immer Italien natürlich der Größte in vielen Bereichen und so weiter. Und Patrick Kluivert war da damals Barca-Stürmer und die haben richtig, richtig cool gefunden.
Ja, war ein cooler Stürmer, ja. Sabur aktuell in England beschäftigt, so
im Wochenende. Ja, genau. Und ist ja einer von den wenigen Spielern, die in allen Top, was? Allen 5 großen Ligen gespielt hat?
Ja, genau,
ja. Und er hat ja, glaube ich, jetzt noch einen Sohnemann, der jetzt dafür Barca unterschrieben hat.
Okay.
Sein jüngerer Sohnemann.
Das weiß ich gar nicht.
Sein jüngerer Sohnemann, ich weiß nicht, der heißt nicht Patrick, aber irgendwie anders. heißt irgendwie anders, der hat jetzt da seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben.
Ja, es scheint im Videopodcast ist, dass die Leute wenigstens jetzt sehen, wenn ich meine Augen vertrauen muss, wenn das so gesagt ist.
Was ist dein Platz 1 der großen 10 Basel-Legenden?
Wir machen es kurz und schmerzlos. Johann Cruyff.
Johann Cruyff.
Ja, das wird natürlich danach eine wunderbare Überleitung zum heutigen Schwerpunkt werden.
Johann Cruyff. Das ist dieser Stadionbauer aus Amsterdam,
oder? Das ist dieser Stadionbauer aus Amsterdam, der sensationell gut für Ajax Amsterdam gespielt hat, dann noch sensationell besser gut für Barcelona gespielt hat, dann unter anderem Barcelona, Ajax und das katalanische Nationalteam trainiert hat.
Wirklich?
Und der erste Spieler war meiner Recherche nach, der mit der katalanischen Kapitänsbinde aufgelaufen ist. Mhm. Also mit der rot-gelben. Ja. Mhm. Das heißt, der wird uns jetzt dann noch ein bisschen begleiten im Laufe der Sendung. Und fußballerisch natürlich sensationell. Und ich finde, der hat halt dem Verein einfach wirklich seinen Stempel aufgedrückt. Also, man muss schon sagen, bei Barcelona-Legenden gab es natürlich noch eine große Liste an Menschen. Übrigens auch sehr interessant, wie das auf der Barcelona-Website gewürdigt wird. Da gibt es eine eigene Legendenseite. Und da wird dann zum Beispiel ein Piqué oder Puyol gleich sehr gewürdigt wie Hans Krankl. Ja? Mhm. Also das ist wirklich für alle gleichwertig. Und es ist nicht einfach, da die besten Basel-Legenden auszusuchen. Jetzt bin ich ja schon sehr gespannt, was dein Platz 1 ist.
Es ist nicht Hans Krankl.
Ja?
Das heißt leider, der BGG della Liga, der Goleador, hat es nicht auf unsere Liste geschafft. Ja. Nein, Ronaldinho. Ist mein persönlicher absoluter Top-Basel-Spieler. Ganz wesentlich in Erinnerung bleibt sei Arschwackler-Tor an der Stamford Bridge in der Champions League, wo er einmal, ein, zweimal seine Hüfte gedreht hat, eine komplette Defensive gefühlt versetzt hat und dann aus dem Stand den Ball in die Maschen genetzt hat. Und das war wirklich, also Ronaldinho, du hast es ja vorher schon so zusammengefasst, wenn irgendwer Spielfreude ist, dann ist es Ronaldinho. Ja. Und in seiner Basezeit war er halt einfach eine absolute Wucht. Und nicht einfach nur schön anzuschauen, sondern in dem, was er gemacht hat, ja auch effizient. Ja. Also der hat ihn nicht nur Spaß gemacht.
Er war sehr
effizient. Beim Neymar hast du oft einmal das Gefühl, um wieder mal auf ihn loszuprügeln. Die sind natürlich nicht Basel-Legende, weil warum soll es er auf dieser Liste schaffen, weil er nirgends eine Legende ist. Aber beim Neymar hast du immer das Gefühl, der ist nicht effizient oft einmal in dem, was er tut. Mhm. Und mit der Ronaldinho war, wenn ich mir zurückerinnere, immer auch ein effizienter Spieler.
Ja,
es ist nicht nur darum gegangen, irgendwie das ein oder andere Highlight-Video zu produzieren.
Ja, so ist es. Genau. Und jetzt nur noch ganz kurz so honorable Mentions quasi, weil mir es wirklich schwer gefallen ist. Wenn man die Barca-Legenden so durchgeht, und jetzt sind wir beide nicht die größten Barca-Fans, und trotzdem sieht man, wie dieser Verein einfach besondere Spiele produziert hat, wenn man so will, wie kaum ein anderer Verein. Da fällt jetzt ein Dani Alves, da fällt ein Xavi, da fällt ein Ronald Koeman, da fällt
Pepe Reina.
Ja, vielleicht nicht, aber es fällt der Pep Guardiola vielleicht.
Absolut,
ja?
Da fällen die De Boer-Brüder, da fällen so viele Spieler, die Wahnsinn, so grandios sind.
Samuel Eto'o zum Beispiel fällt mir noch ein. Thierry Henry
hat Danke. Ja. Also ein Rivaldo.
Ja,
Rivaldo. Also da sind so
viele. Der Ronaldo, R9, hat ja auch kurz gespielt.
Absolut.
Also, Luis Figo hat da gespielt. Also
Wahnsinn, es ist ein unglaublicher Verein mit einer unglaublichen Liste, aber wir beide sind halt nur noch mal sehr, sehr schwer zu überzeugen, dass man es auf unserer Liste schafft. Da muss man schon jemand sein wie Henry Glasen, der aber extrem gute Haare gehabt hat.
Ja.
Der hat bei mir gereicht, tut mir leid. Kann nichts machen, wenn der Rivaldo eine langweilige Frisur hat, schafft das bei mir nicht auf meine Liste. Henry Glasen hat immer coole Haare gehabt.
Ja, passt. Ist okay. Wir können einmal.
Muss man sich nur argumentieren.
Haben wir das schon mal gemacht? Großen 10 coole Frisuren? Kennen wir sonst? Oder was hast du vorher gesagt?
Du bist auf allen 5 Plätzen, du gleich.
Großen 10 Lieblingsstürmer, die cool waren für mich in der Kindheit. Das können wir einmal machen. Ja. So, an dieser Stelle wird es höchste Zeit, dass wir zu unserem Schwerpunktthema kommen.
Spielfrei,
der Fußball-Podcast. Jetzt ist es soweit. Die Leute, die auf uns auf YouTube zuschauen, sehen einmal, dass ich schon nicht mal ganz so gut kurzsichtig bin.
Aber, ich fange vielleicht an.
Ja, bitte.
Und zwar möchte ich mit was Tagesaktuellem anfangen. Also nicht tagesaktuell, sondern aktuell, aber was Gegenwärtigen. Und zwar, wir wollen ja einerseits über das Thema Identität reden und Barca als Symbol der katalanischen Identität. Mhm. Und eine Identitätsdiskussion, wenn es darum geht, wer sind wir, braucht ihr ganz oft auch ein Gegenüber. Also wer sind wir nicht? Sonst, also die meisten Identitätsdiskussionen laufen darauf hinaus, dass du sagst, okay, wer bin ich und wer bin ich nicht und wer bist du und wer bist du nicht. Mhm. Und
das ist China,
da kommt schon zum ersten Mal jetzt der große Rivale ins Spiel.
Ja.
Real.
Ja.
Dass Real gegen Barca ein großes Fußballspiel ist, wenn du nicht ganz unter dem Stein geschlafen hast in die letzten irgendwas Jahre und einen Zugang ins Internet oder zum Fernsehen gehabt hast und ein bisschen ein Fußballinteresse hast, wirst du es wissen. Dass das Ganze eine sehr, sehr politische Komponente hat seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, das ist vielleicht jetzt nicht so bewusst und das ist etwas, was wir vielleicht heute ein bisschen besser betonen möchten. Mhm. Weil, fangen wir vielleicht ganz an, auf der Spitze des Camp Nous hängt die Barca-Fahne. Mhm. Und daneben hängt die alte historische Flagge Kataloniens. Mhm. Was nicht dort hängt, ist die Flagge Spaniens. Mhm. Und an dem quasi wollen wir jetzt das Ganze ein bisschen ja, skizzieren und sezieren.
Jawohl.
Barca gilt, und das sagen, nicht, also das sagen ja eigentlich alle, als vielleicht das wichtigste Symbol der katalonischen Identität. Wir reden da von einem Fußballverein, der für eine Region so wichtig ist wie kaum sonst etwas. Es ist ein touristisches Highlight, Barca. Mhm. Wahrscheinlich nehmen das ja gerade eine Familie mit das Allerwichtigste in Barcelona. Und gleichzeitig braucht es natürlich den Anti-Hero. Und der Anti-Hero ist die Zentralregierung in Spanien und damit ganz wesentlich Real Madrid. Mhm. Das heißt, kurz zusammengefasst, es geht bei Barca gegen Real nicht einfach nur um ein Duell zwischen zwei riesengroßen Fußballvereinen. Es geht ganz wesentlich um an innerstaatliche Konflikte oder innerstaatliche Diskussion zwischen Katalonen und Zentralspanien.
Genau.
Das vielleicht, ist im Grunde
was. Ein bisschen auszumalen. Ja. Katalonien ist eigentlich so der, so relativ weit im Norden, aber dann so östlicher Zipfel von Spanien, der so, wenn man so ein bisschen gerade umschneidet, sich ganz gut anbieten wird, um von Spanien abzutrennen. Und genau das ist eigentlich der Herzenswunsch ganz vieler Katalonen, dass sie sich von Zentralspanien sozusagen abkapseln können.
Wieder. Und das ist nicht das Wesentliche. Ja. Wieder abkapseln, weil Katalonien war bis 1714 selbstständig. Zwar auch innerhalb von einem Königreich, das irgendwie Kasen hat wahrscheinlich, irgendwas mit Aragorn oder irgend sowas. Aber auf jeden Fall war es ganz lange Zeit nicht Teil vom zentralistisch regierten, organisierten Spanien.
Genau. 1714 kann man sich deswegen gut merken, weil nach wie vor eigentlich in fast jedem Barcelona-Heimspiel zu Minute 17 und 14 Sekunden auf einmal dann so Schmähgesänge, wenn man so will, oder losgehen. Ne? Also das Gegenteil von einer Rapid-Viertelstunde eigentlich.
Und wenn ich sag, es ist was ganz Aktuelles, dann oder noch immer sehr, sehr Aktuelles, dann spüle ich jetzt an auf einen, ich nenne es jetzt einmal Twitter-Beef, der aber nicht nur einfach ein bisschen Jux und Dollerei war, sondern auch durchaus politische Dimensionen angenommen gehabt hat. Und zwar war es so, dass der Präsident von Barca, der Joan Laporta, immer wieder halt betont, Barca ist Symbol der katalanischen Identität und Real ist, wenn man so will, dieser Ausdruck des zentralregierten Spaniens und so weiter und betont immer wieder die Nähe von Real Madrid zum ehemaligen Franco-Regime. Das Franco-Regime von 1939 bis 1975, autoritäre Diktatur. Und da wird immer wieder betont, wie nah doch Real an diesem Machtzentrum war. Und dieser Twitter-Beef ist insofern ein bisschen eskaliert, weil Real hergegangen ist und ein Video gepostet hat und das quasi unter dem Titel, ja, wer ist die Mannschaft des Führers oder des Regimes, was quasi hergegangen sind und Barca eigentlich in die Nähe von Franco gestellt haben, weil man gesagt hat, okay, es war Franco höchstpersönlich, der Real dreimal vor dem Bankrott gerettet hat. Barca vor dem Bankrott gerettet hat und Barca ihm quasi als Anerkennung und als Dankeschön unter anderem auch eine Ehrenmitgliedschaft verliehen hat. Und da ist wirklich Real hergegangen und hat das Ganze mit Urkunden dokumentiert und hat das Ganze wirklich mit Nachweisen belegt. Das heißt, das war nicht der sonst so übliche Twitter-Beef, der da abgelaufen ist. Und das hat sich dann immer weiter gesponnen, bis dann plötzlich, Real hat dann auch versucht, sie quasi selbst als Opfer der Franco-Diktatur zu positionieren, was dann aber auch nicht mehr wirklich gehalten hat, also, sondern die Historiker eingeschritten haben gesagt, okay, das geht jetzt auch nicht, dass ihr euch quasi als Opfer positioniert, nachdem es dann doch sehr viele, sehr etablierte Beziehungen gegeben hat. Aber auf jeden Fall ist es dann so weit gegangen, dass sogar die die wichtigsten politischen Gremien von Katalonien, von dieser Region eingeschritten sind und wirklich Real Madrid aufgefordert haben, dieses Video zu entfernen, weil sie einfach gesagt haben, okay, da wird im Prinzip historisch falsche Fakten quasi wiedergegeben und war quasi der Punkt, wo sogar die höchste Politik eingeschritten ist. Und das ist etwas, dieser Konflikt, der da sich wieder entladen oder wieder aufgeflammt ist, ist was, das gibt's in Spanien und schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das geht zurück bis ins Anfang vom 20. Jahrhundert, dass gerade diese beiden Kolosse miteinander kämpfen, weil es war schon 1925, es war noch vor der Franco-Diktatur, ist Barcelona schon zum ersten Mal 6 Monate lang wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, geschlossen worden als Verein oder obdraht worden als Verein. Ja. Und es hat ja dann tatsächlich auch die Überlegung gegeben, wie dann der Franco an die Macht gekommen ist, um eben das zentralistische Spanien durchzusetzen und jegliche Form von Sezessionsbewegungen ja im Gar auszumachen, zu sagen, okay, wir verbieten komplett den FC Barcelona,
ja,
der zu dem Zeitpunkt schon über 40 Jahre existiert hat.
Verboten haben sie ihn dann nicht, aber zumindest umbenannt. Ne?
Genau, also umbenannt und quasi entkatalanisiert worden. Ja. Das heißt, man hat dann quasi gesagt, okay, du kommst unter die Verwaltung vom zentralen spanischen Fußballverband und so weiter. Und wir sind da zutiefst in politischen Themen drinnen. Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun gehabt. Und das ist... Deswegen ist ja Barca gegen Real nicht einfach nur ein Fußballspiel. Da geht es wirklich darum, da geht es um die höchst inneren Angelegenheiten von einem zutiefst zerstrittenen Staat. Mhm. Das heißt, Barca gegen Real ist spanische Geschichte, wenn man so will, spanische Zeitgeschichte. Mhm. Und das hat sich dann halt immer wieder entladen. Und es war dann wirklich so, dass während dieser Franco-Zeit, wo dann wirklich Barcelona entkatalanisiert worden ist, dass das Stadion selbst, das Nou Camp, wirklich ein Ort des Protests noch war, weil der Fußball war oder der Sport war allgemein unpolitisch und deswegen hat man versucht oder war das der einzige Ort, wo du als Person, die in Katalonien gelebt hat, sich wirklich auch noch ausleben hat können und eine Kritik üben haben können am Staat. Und es war eben, wie gesagt, erst ab 1975, wie dann die Diktatur von Franco geendet hat, von Turtig hat man dann wieder ein bisschen Dampf rausgenommen aus der ganzen Zeit.
Und die Spieler waren da eigentlich einmal sehr, sehr stark involviert. Also das zieht sich durch. Eben, ich habe vorher schon erwähnt, der erste, der mir gar nicht als aktiver Spieler natürlich in Erinnerung ist, aber aus Archivmaterial, wie man so schön sagt, war halt Johann Cruyff, genau. Und der schon mit Symbolik gearbeitet hat, wie zum Beispiel der Kapitänsbinde in den Uniformen. Und das ist ja bis in unsere Zeit weitergegangen. Da haben wir all die Barca-Größen, wenn wir jetzt vorher mal Puyol genannt, wenn wir nicht genannt haben, war Piqué, aber auch der Messi, sind mit der katalanischen Kapitänsbinde aufgelaufen. Ja.
Und jetzt muss man dazu sagen, dass Unabhängigkeitsbewegungen in Spanien jetzt nichts komplett Unnormales ist. Du hast das Baskenland, das natürlich, das ist sogar noch viel weiter gegangen. Der Terror der ETA war ja auch die ETA als baskische Untergrundbewegung und so weiter, die Terrorakte verübt haben. Das heißt, man hat es da wirklich mit, wie ich schon vorher gesagt habe, mit spanischer Zeitgeschichte zu tun, in einer anderen Dimension, als es beispielsweise im Baskenland eben der Fall war. Ja. Und was man dann auch wieder dazu kommt, wenn du quasi als FC Barcelona einerseits dich selbst, aber auch von vielen als das Symbolbild der katalanischen Identität hochstilisiert wirst, dann führt das natürlich auch dazu, dass alle Vereine um dich herum das vielleicht mittelmäßig cool finden, wenn du der Einzige bist.
Looking at you, Espanol.
Genau, aber das heißt, wenn du sagst, okay, wir sind die einzig wahre Identität oder Ausdruck der Identität der katalanischen Bevölkerung und der katalanischen Gesellschaft, dann wird dein Stadtrivale vielleicht sagen, okay, vielleicht gebe ich auch vom Gas, wir sind auch noch da.
Wobei man aus Espanol-Sicht die Kritik insofern gefallen lassen muss, ist, dass Espanyol sich immer positioniert als der unpolitische Verein.
Genau.
Jetzt kann man natürlich sagen, Politik ist nicht alles, aber ist natürlich jetzt schon sehr zentral in dem Aspekt.
Also, so wie du sagst, richtig gesagt, sie positionieren sich als unpolitisch und das führt dann wieder zu solchen Absurditäten, dass man kennt das ja mittlerweile aus dem Politischen auch, wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann bist du quasi mein Feind. Und das führt dann dazu, dass Barca-Fans den Fans von Espanyol, nur weil sie quasi sich als unpolitisch outen, sagen, ihr seid quasi präfaschistoide Fußballfans und so weiter und ihr seid quasi nur Lakaien vom Zentralstaat, ihr seid nur Lakaien von Real Madrid oder was auch immer. Und da muss da sagen, okay, aber vom Gas ein bisschen, vielleicht schießt das auch ziemlich übers Ziel hinaus. Mhm. So quasi, und wir kennen ja diese Polarisierung, hast du in so vielen gesellschaftlichen Bereichen mittlerweile und da bist du halt wieder drinnen im Fußball. Und das Lustige ist, also nicht lustig, aber das wie sehr solche Themen Espanyol und viele andere Vereine in der Region bewegen, hast du daran gesehen. Also es gibt ganz viele Videos, wo der offizielle Tourismusverband von Katalonien gemeinsam mit Barcelona wirbt, weil sie wissen, Barcelona ist das, der FC Barcelona ist das Aushängeschild, das wir haben. Ja. Deswegen am besten haust du dich einfach Backel und sagst, okay, komm nach Barcelona, schau dir den Verein an und schau dir die ganze Region an. Und da ist dann Espanyol hergegangen und hat gesagt, okay, sie haben wieder veröffentlicht unter dem Titel More Than Two Colors, um halt quasi zu betonen, dass es doch auch noch mehr gibt, abseits vom FC Barcelona. Und
das sagt ja Barcelona in ihrem eigenen Motto auch. Club,
ja, oder? Absolut. Genau. Sie sehen sie ja wirklich als
mehr als ein Club
mit dem Allmachtsanspruch quasi für ganz Katalonien zu stehen. Und diese kleine Auseinandersetzung zwischen FC Barcelona und Espanyol spiegelt sie auch ein bisschen diesen inneren Kampf innerhalb von Katalonien wieder. Jetzt haben wir schon angesprochen, Barcelona im Konflikt mit Real als Ausdruck oder Sinnbild für katalonische Unabhängigkeit versus spanischen Zentralstaat. Mhm. Barça gegen Espanyol ist dann auch wieder die Frage, ist jetzt wirklich jeder, der in Katalonien wohnt oder in Barcelona wohnt, wirklich ein Angehöriger oder Fan der Unabhängigkeit?
Vielleicht gibt es da jetzt ein Thema, das wird die eh schon die ganze Zeit, brennt mir diese Frage auf der Zunge. 2017 hat es ja ein Unabhängigkeitsreferendum gegeben. Das ist ja alles mehr als dubios abgelaufen, sagen wir mal. Vielleicht kannst du das mal kurz ein bisschen erklären, also ein bisschen einordnen.
Na, dubios, also es kann nicht einfach eine Region sagen, ich mag nicht mehr Teil von dem Staat sein. Also selbst wenn die Steiermark jetzt sagt, sie wollen nicht mehr Teil von Österreich sein, kann die österreichische Bundesregierung
das
sagen.
Das geht nicht und nicht, das ist sogar tunlichst verboten.
Genau. Gibt es da andere rechtliche Instanzen, die dann sagen können, das geht so nicht. Ja. Das war den Leuten in Katalonien wurscht. Sie haben gesagt, wir machen trotzdem eine ein Referendum. Mhm. Aber halt nicht gebilligt von der Zentralregierung. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass es im Grunde insofern ein schiefes Referendum war, weil natürlich viele Gegner der Unabhängigkeit, also jene, die bei Spanien bleiben wollten, wie es halt so oft der Fall ist, aufgerufen haben, nicht zum Referendum zu gehen. Deswegen ist auch das Referendum relativ deutlich ausgefallen zugunsten der Unabhängigkeit, weil eben viele, die Gegner der Unabhängigkeit sind, nicht hingegangen sind. Weil das ist das, was du dann logischerweise tust. Du wirst dir quasi dem Referendum die Legitimität entziehen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass
deswegen trotzdem ist Wahlbeteiligung ja so wichtig.
Genau, das ist es, weil auch hingehen und ungültig werden ist ja immer besser als nichts zu tun. Aber auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass die Unabhängigkeit dann trotzdem ausgerufen worden ist. Und dann ist man halt eingeschritten, hat quasi das Regionalparlament abgesetzt und so weiter. Und das hat wieder nur diesen inneren Konflikt quasi gezeigt, der eben in Katalonien herrscht. Und das ist ja, wenn du heutige Umfragen dir anschaust, sind knapp ein bisschen mehr als die Hälfte sind eigentlich gegen eine Unabhängigkeit. Mhm. Und das heißt, Barça stilisiert sich da mitunter hoch als das Aushängeschild der katalonischen Identität, muss aber dabei auch durchaus darauf achten, nicht komplett die eigene Fanbase, nicht komplett, aber einen Teil der eigenen Fanbase zu vergraulen. Mhm. Deswegen hat sich zum Beispiel Barça in dieser Krise 2017 damals ganz bewusst relativ zurückgehalten, auch wenn sie davor und danach auch immer lautstark für die Unabhängigkeit eingetreten sind.
Also der Verein hat sich zurückgehalten, einzelne Akteure des Vereins natürlich nicht, weil so Piquet zum Beispiel hat
genau.
Werbung gemacht.
Aber grundsätzlich ist das schon natürlich ein Thema, weil zum Beispiel verhindert oder vermeidet Barça bis heute, dass sie wirklich eine Umfrage durchführen unter ihrer eigenen Fanbase, wie viel Leute ihrer Fanbase wirklich für Unabhängigkeit sind. Und ich glaube, 92% aller Barca-Mitglieder leben in Katalonien. Mhm. Habe ich mal gelesen, die Zahl.
Ja. Also vielleicht, um das jetzt noch ein bisschen zusammenzufassen. Prinzipiell ist es so, dass man in Katalonien mit dieser Unabhängigkeit immer kokettiert. Es steht aber nicht wirklich zur Diskussion.
Es steht nicht, deshalb nicht zur Diskussion, weil es die Zentralregierung, die das, wenn dann legitimieren müsste, dieses Referendum nicht zulässt.
Genau.
Weil die haben die Erfahrungen mit dem Baskenland gemacht und die werden es nicht zulassen. Das heißt, du könntest das nur einseitig erklären und wie wir alle wissen, ist Grenzziehung eine Geschichte von Anerkennung und es wird auch keiner anerkennen. Wenn du als Spanien Teil der EU bist, bin ich mir sehr sicher, dass keiner ein selbsternanntes Katalonien als eigene Stadt anerkennen wird. Und Grenzen kriegen nur dann eine Legitimität, wenn es die Leute anerkennen.
Ja. Deswegen, so geht es auch mit den Grenzen im Kopf. Ne?
Mit den Grenzen im Kopf ist es ganz
sicher. Ja. Aber vielleicht noch ganz wichtig, das ist die politische Ebene, dann gibt es noch sportpolitische Ebene, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Unabhängiges Katalonien hätte keine Berechtigung, in der spanischen Liga mitzuspielen.
Genau, weißt du, natürlich in eigenem Land bräuchte theoretisch einen eigenen Verband, dann kann Barca gegen anderes Barca spielen.
Das ist ja auch der Grund, warum die katalonische Nationalmannschaft zum Beispiel nicht in FIFA-Bewerben mitmachen darf. Ja.
Genau.
Obwohl wirklich sehr prominente Spieler schon dort waren und eben ein Cruyff sie schon trainiert hat, ein Pep Guardiola hat sie schon trainiert. Also, gibt's
ganz, es gibt ja eine steirische Auswahl.
Ja, ja. Stimmt. Auch nicht berechtigt.
Darf auch nicht bei der WM mitspielen.
Ja.
Wow. Nein, aber das heißt, dieser kleine Exkurs ist, hat vielleicht ein bisschen Licht werfen sollen auf eine Dimension von Barca oder von Barca gegen Real, die vielleicht für den gar nicht so bewusst ist, aber wo man gesagt hat, okay, das ist vielleicht dann trotzdem ganz interessant mitzugehen.
Also du würdest damit sagen, es gibt echt noch mehr als wie nur Jahreszahlen, die jetzt an Klassiker vom österreichischen Klassiker Rapid gegen Salzburg trennt.
Also ich finde die politische Dimension von Rapid gegen Salzburg ist nicht ganz so intensiv, sagen wir mal so.
Okay, dass wir ADS einordnen.
Ja,
darf
ich
es mir da
finde ich gut. Ja. Und jetzt vielleicht als Überleitung zu unserem zweiten Thema. Jetzt sagt ja Barca ganz klar, wir sind Meschke und Club. Also mehr als ein Club. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit sie das in Zukunft bleiben oder inwieweit das mehr von Mesch in Zukunft nur noch mehr Chaos vielleicht bedeuten kann. Weil ich sage mal, Barca ist per se aktuell in keiner ganz ruhigen Phase, sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich.
Ja, also, haben wir mal ein paar so Highlights in die Runde. Es ist schon mal alles damit losgegangen, dass man den absoluten Gott Barcelonas, nämlich Messi, nicht mehr wirklich hat gut verlängern können. Mhm. Ja, es ist im Streit auseinandergegangen, man hat sich dann schon noch irgendwie darauf geeinigt, dass man da nach außen versucht, ein bisschen anscheinend zu waren, ist nicht gar so gut gelungen. Messi, das Tafelsilber, das erste Tafelsilber sozusagen, ist nach Paris verscherbelt worden. Ja?
Und ich meine, ich glaube, die meisten haben das ja mitgekriegt, diese ganzen Possen, die da immer wieder passieren in den letzten Transferzeiten. Können wir den Spieler anmelden, können wir den Spieler nicht anmelden? Das war beim Lewandowski so, das war bei vielen anderen so. Das war beim Rafinha, den es von Leeds geholt hat. Überall sind diese Diskussionen. Und das zeugt offensichtlich von einer nicht gar so gut ausgeglichenen Budget. Weil
es betrifft dann nämlich nicht nur Spieler, die sie verpflichten oder dann vielleicht auch gar nicht verpflichten, weil es dann doch nicht ausgeht, sondern es betrifft ja auch Jungprofis, die keine Profiverträge geben dürfen. Aktuelles Beispiel war Gavi, der ewig lang auf seinen Profivertrag warten hat, müssen mal einfach nicht registriert werden hat dürfen. Ja.
Und was hat Barca macht, und jetzt wenn wir vielleicht wirklich sagen, okay, woher kommt der Verein und wo geht der Verein hin? Jetzt haben wir den Verein, der ist er der größte, zweitgrößte Fußballverein der Welt, noch Real, mit Real?
Ich würde sagen, United ist noch über den beiden, aber dann.
Also ich glaube, United ist es von einer rein Kommerzialisierungsperspektive her. Ich glaube, vom Prestige sind Barca und Real vielleicht sogar. Aber sagen wir mal so, wir reden da wirklich von den allergrößten drei.
Ja.
Und dieses Erbe verpflichtet ja. Und was du halt im Moment siehst, ist, Barca macht gerade alles, um irgendwie an dieser eigenen Vorstellung von sich als erfolgreicher Verein festzuhalten. Und du hast schon angesprochen, das wirkt sie aus, indem sie gewisse Spieler nicht verpflichten können. Und sie machen halt Sachen, wo du, glaube ich, eigentlich dir deine Substanz nimmst für die nächsten Jahre. Weil sie sind ja unter anderem hergegangen und haben, obwohl sie auf ohne oder um ihre extrem exorbitanten Schulden, ich glaube 1,5 Milliarden Euro, was sie an Schulden haben, haben sie ja ein Viertel ihrer oder glaube ein Viertel ihrer TV-Rechte für 25 Jahre, glaube ich, auch vergeben oder verkauft.
Ich glaube, es sind sogar mehr als TV-Rechte, es sind so, glaube eher so Medienrechte, also da gehört auch schon fast alles, was so Social Media mäßig und im Internet stattfindet, Streaming und so alles.
Und du musst denken, die verkaufen um 500 Millionen Euro, verkaufen die 25% ihrer Rechte an eine US-Investorengruppe, wo du eigentlich davon ausgehen kannst, dass das ja von Jahr zu Jahr nur mehr wird. Das heißt, wir reden da von 500 Millionen in 25 Jahren, wenn ich mich einigermaßen richtig rechne, sind das 20 Millionen pro Jahr. Wo sie das bringt auf 25 Jahre. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht noch so viel für das, was du da gerade versterbelst. Ja. Und das Gleiche ist ja, sie haben ja um 200 Millionen haben's 49% dieser Produktionsfirma, dieser Barca Studios verkauft. Mhm. Das heißt, Barca ist ein bisschen auch so dieser Spielfall von diesen extrem extrovertierten Präsidenten, die es oft einmal haben. Und jeder verspricht den Fans, die Sterne vom Himmel zu holen. Ja. Zu sagen, okay, schau her, ich trete jetzt an, ich in meiner Rolle. Sie sind ja oft einmal, sie treten ja auf wie kleine Ministerpräsidenten. Aber wenn du halt als Barca diese Rolle hast in Katalonien, siehst du die halt wahrscheinlich auch als so quasi, ich bin Chef von der ganzen Region da. Und da geht es ins Politische rein, da geht es aber dann auch her, wie gesagt, ich verspreche, wir machen das. Und du kannst halt viel versprechen, nur sie haben halt ein Riesenthema, und zwar sie sind ein mitgliedergeführter Verein.
Ja.
Das heißt, der Präsident wird nicht mehr von den Mitgliedern gewählt. Und das ist, glaube ich, schon ein strukturelles Thema, was sie Barca nicht leicht tun wird in den nächsten 20, 30 Jahren.
Ja, man sieht es ja jetzt. Erst kürzlich ist jetzt aufgekommen, dass sie wieder einen neuen Kredit aufnehmen haben müssen, schlanke Milliarde, um das New Camp umzubauen. Ja.
Das zweifelsohne wunderbar schön wird. Nur die Frage ist, ich meine, Barca steht wie andere große Vereine, auch wie die Bayern, vor großen, zukunftsweisenden Entscheidungen. Wie tun wir als Verein weiter? Wie kann ich Kohle reinholen in den Verein, wenn jetzt da wirklich die Saudis nachhaltig vielleicht den Freiraum Fußball gefunden haben und in Newcastle investieren und in City.
Beziehungsweise in eine neue Super League.
Oder in eine neue Super League investieren, genau. Und das ist schon ein Riesenthema. Und ich glaube, was da im Moment passiert ist, dass Barca wirklich ein Hochrisikospiel spielt. Die verkaufen alles, was sie hoffen, im Wissen, dass das, glaube ich, oft keine guten Deals sind, aber in der Hoffnung, dass irgendwas, was sie noch nicht wissen, was es ist, ums Eck kommt, das ihnen hilft, viel Kohle zu verdienen. So quasi, ich verkaufe jetzt was, weil ich hoffe, dass in der Zukunft irgendwann große Umsatzquellen kommen. Ja. Welche jetzt auch immer sind. Super League ist das Einzige, was jetzt mal hinwerfen. Und das ist jetzt, wenn du jetzt sagst, du wirst jetzt ein einigermaßen solide geführter Verein, was dir jegliche Form von Kraushaar aufstellt.
Ja, klar. Wenn du die sportliche Komponente anschaust, jetzt war die eingeleitet hat die wirklich erfolgreiche Zeit noch der Rijkaard, glaube ich. Der war der erste Champions League.
Genau.
2006.
Ja.
Dann Pep Guardiola, der einmal so alles gewonnen hat, was irgendwie zum Gewinnen gibt, in jeglichen Formen und Bewerben. Dann Luis Enrique, genau. War auch noch relativ erfolgreich. Und dann ist aber wirklich ein großes Loch seitdem. Also jetzt schon langsam, jetzt ist der Xavi Trainer. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Der scheint ein bisschen bodenständiger zu sein. Er scheint vor allem langfristiger planen zu dürfen. Schmeißt natürlich mit der Kohle links und rechts um sich dennoch. Ja. Aber bisher ist der große Erfolg auf jeden Fall ausgeblieben. Ja. Und ich sag mal so, weder ist die spanische Liga leichter geworden, noch ist die Champions League einfacher geworden. Mhm. Also.
Und wenn man an die Zukunft denkt, jetzt haben wir schon mehrfach beschrieben, wenn du auf den Klassiker schaust und sagst, okay, es ist Zentralspanien gegen Katalonien, dann hängt es wohl oder weh dieser Clubs ja auch davon ab, wie solche Diskussionen weitergehen. Wie läuft diese Unabhängigkeitsdiskussion auch weiter? Weil natürlich stimmt schon so, du hast immer irgendwo im Zweifelsfall, kommt der spanische Staat daher oder kommt Katalonien daher und kauft da halt um exorbitant viel Geld irgendein Trainingszentrum ab. Mhm. Nur die Frage ist, wie geht diese ganze Diskussion weiter? Das heißt, wir haben es da nicht einfach nur mit Fußballvereinen zu tun, die versuchen, Fußballspiele zu gewinnen. Und was du aber siehst, ist, ich glaube, als Barca-Fan gar nicht so sehr, aber als Barca-Verantwortlicher musst du schon sehr, sehr viel Augen zudrucken und sehr, sehr viel Bauchweh abschlucken, damit du sagst, okay, ich blicke da jetzt wirklich zuversichtlich in die Zukunft.
Zumal jetzt ja gerade erst kürzlich jetzt wieder was aufgekommen ist, wegen dem, es ist jetzt schon ein Gerichtsprozess, oder? Gegen
Genau, sie sind mittendrin in einem Korruptionsprozess, weil ja unter anderem ja auch die Bestechung von einem Schiedsrichterfunktionär über mehrere Jahre hinweg vorgeworfen
wird. Spaniens zweitgrößter Schiedsrichter.
Genau, zweithöchster Schiedsrichterfunktionär. Ja. Das heißt, wo unter anderem ein Nebenkläger im Real ist. Das heißt, da hängen sehr viele Damoklesschwerter mitunter über Barca. Das Damoklesschwert Finanzen, das Damoklesschwert, wohin geht die ganze Reise Kataloniens, wie kannst du überhaupt im Wettbewerb gegen die ganzen groß hochgezüchteten Vereine, wie die Cities dieser Welt, die PSGs dieser Welt, Newcastle und so weiter, Liverpool, wie kannst du da mithalten, wo überall diese eigentümergeführten Fußballvereine sind? Aber wie gesagt, das trifft Barca nicht allein, das betrifft Real, das betrifft die Bayern. Und Barca und Real sehen halt in der Super League das die große Rettung, sagen wir mal so.
Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt zum Abschluss noch die eine große Frage stellen. Wie geht es mit dem Verein weiter? Was glaubst du?
Ich glaube, dass irgend so was kommen wird, wie die Super League. Das glaube ich. Mhm. Weil ganz einfach leider Gottes sich das Geld immer noch durchgesetzt hat im Sport. Und solange der Sport diese Anziehungskraft entwickelt für das Geld, wird das Geld entscheiden, wo der Sport sich hin bewegt, leider Gottes.
Ja, und was für mich da noch dazu kommt, ist, dass das mehr als nur ein Club, das ist insofern natürlich wahr, als dass Barcelona ist in der Kategorie too big to fail. Es wird alles unternommen werden, immer um das Konglomerat, die Marke Barcelona möglichst zu retten.
Genau, das glaube ich, aber was ich auch glaube, ist, im Moment hast du den Eindruck, es geht darum, der Verein liegt komplett schief, und die große Hoffnung ist, es kommt die Super League. So quasi, aber wenn das einmal ist, dann wird alles besser. Und ich glaube, wenn du so agierst, wird nicht alles besser. Ja. Dann kommt die Super League, die bringt dann vielleicht mehr Kohle, die macht nur noch größere Probleme dann vielleicht. Ja, wenn du als Verein so geführt bist, wie du geführt bist. Wenn du als Verein es nicht schaffst, einigermaßen auch ohne Super League, einigermaßen solide über die Runden zu kommen, aber du bist ja dann selbst, jeder andere Verein wird sagen, und da sind wir wieder beim Too Big to Fail, wir müssen uns jetzt einmal konsolidieren. Mhm. 3, 4, 5 Jahre. Mit der Fanbase, die Barca hat, können die relativ gut eine Entschuldung durchführen. Ist kein leichter Job, aber du kannst viel machen. Mhm. Aber nicht, wenn du immer den Anspruch hast, die Titel gewinnen zu wollen.
Was letztlich nicht einmal passiert ist.
Was letztlich nicht passiert ist.
Ganz interessant,
ja. Und wo du dann an schlechte wirtschaftliche Deals eingehst, die dir quasi ganz viel Luft zum Atmen nehmen in den nächsten Jahren und du hoffst, dass die Super League kommt. Nur ich bin mir sicher, wenn dann die Super League oder was auch immer dann da sein sollte und diese, lass es dann, keine Ahnung, 18, 20 großen Vereine dann noch mehr Kohle haben, ja, dann hat Barca halt wieder andere Probleme, weil es dann strukturell wieder nicht so aufgeschützt sind. Damit, ja. Weil sie sind halt immer noch ein Mitglied für den Verein.
Und eins ist ganz klar, jetzt ist die Diskussionen rund um die Super League gehen wieder los. Auch wir haben uns ja dem Thema schon mal gewidmet. Wir werden uns dem Thema auch nochmal widmen müssen, weil eine Frage, die sich immer wieder rund um sowas auftut, ist natürlich, wie reguliert sie überhaupt zur Super League? Und das wird was sein, was wir sicher in einer der kommenden Episoden irgendwann mal aufgreifen.
Genau. Und der Markt wird es nicht sein können.
Nein, Super League-Markt wird es nicht sein können. Gut, Stefan, vielen Dank, dass du vor allem historisch auch sehr viel aufgezeigt hast für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen einordnen können. Willst du noch irgendwas sagen? Oder? Dann bleibt es mir an dieser Stelle noch die Ehre abzumoderieren. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.